Hi, hallo, herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki, hallo. Wir reden wie jede Woche über die Nachrichten aus der Anime-Welt, was alles so Wildes vorgefallen ist. Und wir können aufs japanische Kinojahr 2024 zurückblicken. Eine legendäre Band hört nach 35 Jahren auf. Fred Durst ist auf einmal in Anime. Hä? Und noch vieles mehr.
Okay, von mir aus.
Schauen wir erstmal nach Deutschland. Da haben wir zwei Kinotermine, die KSM bekannt gegeben hat. Einmal The Colors Within, der neue Naoko Yamada-Film, soll im April diesen Jahres endlich kommen in die deutschen Kinos. Bin ich sofort dabei. War ursprünglich mal für den 16. Februar angesetzt. Ist wohl jetzt irgendwie verschoben worden. Aber die zwei Monate kann ich auch noch irgendwie durchhalten. Ich bin sehr gespannt.
Ja, immer schön, wenn was bei uns in die Kinos kommt. Und ich krieg's sogar teilweise bis hier in meine kleinen Käfer kommen die Filmchen.
Nice.
Yes.
Dann haben wir noch Overlord, The Sacred Kingdom, der neue Overlord-Film. Der lief ja schon in den deutschen Kinos, auch zum japanischen Kinostart. Da war er aber nur im Original mit Untertiteln zu sehen. KSM möchte im März den Film nochmal in die deutschen Kinos bringen, jetzt mit deutscher Synchro.
Anime-Filme sind wichtig, die bringt man zweimal ins Kino.
Ja.
Nice.
Gerade Overlord.
Jawohl.
Dann kommen wir auch schon zu den neuen Anime-Ankündigungen. Sind gar nicht so viel, aber wir fangen an mit Genshou Yasuda, der letztes Jahr Make a Girl rausgebracht hat, ein Indie CGI-Animator, der ja halt viele coole Kurzanimationen auf YouTube und Twitter hochlädt. Und der hat jetzt angekündigt, dass er 2027 seinen zweiten Kinofilm rausbringen wird. Wird noch eine Weile dauern. In seiner Ankündigung ist ein Bild von der Protagonistin aus vielen seiner Shorts, die kleine Assassinendame, die oft unterwegs ist. Ja, vielleicht wird es diesmal darum gehen. In Make a Girl ging es ja entgegen meinen Vermutungen irgendwie doch nicht um dieses Mädel, sondern das ist wohl nochmal eine eigenständige Geschichte. Aber vielleicht geht es diesmal um die Assassinen oder er zeigt einfach, woran er halt vorher so gearbeitet hat.
Also bringt er das Yasuda-Universum jetzt auf die Leinwand?
Ja.
Okay.
Dann in 2027.
Gut, gut.
Dann haben wir The Ramparts of Ice ist ein Manga, der einen TV-Anime bekommen soll. Der lief in der Line-Manga-App, ist also ein Webtoon ursprünglich, der 2 Jahre lang lief. Und Shueisha hat jetzt angekündigt, dass sie dazu eine Anime-Adaption machen werden. Es geht um, ja, das komplizierte jugendliche Liebesleben vierer Jugendlicher, wie es halt so ist. Zwei Jungs, zwei Mädels. Und ja, ist jetzt in Japan, sind jetzt das nochmal auch als 14 gedruckte Bände rausgekommen, der Manga. Und der Mangaka hat ja danach auch noch im Shonen Jump Plus einen Manga angefangen. You and I are Polar Opposites. Und der soll ja auch eine Anime-Adaption bekommen, 2026. Jo.
Okay, nice. Also ich habe was anderes erwartet, als ich den Titel gesehen habe, ne? Beim Bollwerk aus Eis dachte ich, das wäre irgendwie so ein Action-Fantasy-Gerät. Aber nein, es geht um Beziehungen.
Das können auch Bollwerke aus Eis sein.
Jo, hört sich aber dramatisch an.
Dann haben wir Web-Mangaka Pandania bekommt auch seine erste Anime-Adaption. Und zwar Neko Mukashi Banashi bekommt eine Anime-Adaption, auch simpel einfach nur genannt Okoku Neko Mukashi Banashi. Jetzt bewegen sich die Katzenfolklore auch noch.
Jo.
Ja, ist ein Manga, in dem es darum geht, also es ist ein Vorkomma-Manga, ein Vorpanel-Manga, der halt auch schon über das Web veröffentlicht wird. Und hier geht es darum, dass halt verschiedenste, ja, so Geschichten aus aller Welt genommen werden, die halt oft an Kinder gerichtet sind, halt Folklore, und sich dann vorgestellt wird, was wäre, wenn in diesen Geschichten Katzen vorkommen. der Mangaka ist anscheinend riesen Fan von Katzen. Seine anderen Werke heißen alle Cats with Jobs, The Evil Secret Society of Cats, Yokai Cats, Monster Cats. Es gibt auch noch Cthulhu Cat.
Also, ich weiß nicht, ob der nicht im Geheimen wirklich eine Katze ist, der Autor. Ja. Alles kann möglich sein.
Es sieht auf jeden Fall ganz putzig aus, sind halt alle in so einem, ja, gewissen Chibi-Stil gehalten, haben alle so schwarze Knopfaugen.
Ja, ja, wieder wie Sanrio-Maskottchen sehen sie aus, ja, ne? Die Maskottchen, ja, sind voll stark. Überall sind sie.
Dann, Love Live hat ein neues Projekt angekündigt, und zwar Bluebird Project ist auf einer, ja, Tour von Love Live angekündigt worden, wo ein neues Anime-Franchise zu Love Live. Es gibt halt nur ein erstes Bildchen, wo wir eine, ja, Protagonistin mit Tränen in den Augen sehen, die auch so irgendwie, ja, so sieht so aus, als würde sie wie eine Ballerina tanzen auf diesem Bildchen, was da drin zu sehen ist. Keine Ahnung, ob es vielleicht ein ernsterer Love Live-Take ist. Wir hatten ja jetzt schon verschiedenste Love Live-Serien in der Vergangenheit, alle mit ihren eigenen Kontinuitäten.
Hm.
Ja, mal sehen.
Aber ja, ich schätze mal, es ist noch Idol-Kram, oder? Weil das sieht auf den ersten Blick aus wie Theaterzeugs.
Ja, ne, das dachte ich jetzt auch. Tanzen, Idol, Theater, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Haben sie jetzt uns noch nicht viel verraten.
Vielleicht ist es sogar Oper. Hui, hui, hui.
Und dann haben wir noch eine Anime-Adaption zu einem Manga namens Vampires Chan Can't Suck Properly.
Jo.
Jo. Soll ein TV-Anime in 2025 bekommen, und es geht um eine Vampirin, die ja ziemlich gut ist in der Schule. Das große Problem ist, dass sie nicht sehr gut im Blutsaugen ist, und ihr Mitschüler kriegt das mit und besorgt sie wie eine Mama und gibt sich als Blutsaugsubjekt her.
Okay. Ich meine, es gibt andere Arten und Weisen, Blut zu spenden, aber von mir aus, wenn ihr aneinander rumnuckeln wollt, werde ich es euch nicht verbieten.
Es scheint aber wohl doch viel mehr an, auch in Richtung Comedy zu gehen.
Okay.
Ja, klar. Also so, sie haben schon halt die Charakterdesigns von den Protagonisten veröffentlicht in Anime-Form, und bei der Protagonistin auch ihr Chibi-Charakterdesign, und ich habe auch gelesen, dass sie im Manga wohl auch größtenteils einfach nur als kleines Chibi vorkommt.
Alles klar, okay.
Es klingt so, als wäre sie irgendwie einfach eine Menace, und dafür wäre ich ja zu haben. Soll gemacht werden bei Studio 4, Regie geführt von Sayaka Yamai, hat vorher Dungeon People Regie geführt, was ja letztes Jahr rausgekommen ist, wo es da, glaube ich, um wie Dungeons gemacht werden im Hintergrund ging.
Ja, ja, der war putzig.
Jo, das sehen wir dann halt irgendwann noch dieses Jahr.
Gut, gut.
Dann, da war einige Infos zu einigen Anime. Unter anderem haben wir wieder mal in den Nachrichten nach langer, langer Zeit Tsukute New Saga. Und das ist 2022 bereits angekündigt worden. 2023 kam die Nachricht, dass es auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist. Und jetzt, 2 Jahre später, kommt der erste neue Trailer. Es gab damals schon einen, die sind aber auch alle offline genommen worden. Denn das Produktionsteam hat gewechselt. Wir haben einen neuen Regisseur, wir haben neue Animationsstudios. Regie führt jetzt Naoki Misosawa. Er ist hat vorher nichts gemacht. Ich finde vorher nichts auf diesen Namen. Vorher sollte Regie führen Norikazu Ishiguoka hat vorher auch noch nicht viel gemacht, die vorherige Person, die Regie führen sollte. Jetzt sind gecredited die Studios Klatsch, was auch ein brandneues Studio ist, 2024 erst gegründet, in Zusammenarbeit mit Studio Muscat. Muscat ist auch noch relativ neu, 2027 erst gegründet. Die haben unter anderem das Musikvideo gemacht zu Let It Down, zu dem Ending-Song von Cyberpunk.
Mhm.
Und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr diesen Isekai mit dem Müllsammler.
Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Wo ich den Manga mal gelesen habe zu.
Genau, ja. Vorher waren die Studios Makaria und Yokohama Animation Lab gecredited. Yokohama Animation Lab hat ja zum Beispiel eine von diesen beiden Serien gemacht, wo es darum ging, ein Königreich zu managen. Also, der besser animiert war, wie du meintest, im Anime Slam Podcast.
Ja. Okay, aber das heißt doch, dass sie das alte Zeugs, haben die das jetzt alles einfach verworfen? Oder wie?
Es sah so aus. Ich habe mir dann nochmal Reuploads von dem alten Trailer angeguckt, jetzt im Vergleich zu dem neuen Trailer, der jetzt rausgekommen ist. Und da sind ähnliche Szenen drin in den Trailern, aber die sind stilistisch anders. Der alte Trailer hat deutlich detailliertere Charakterdesigns. Der neue Trailer ist wesentlich flacher und simpler. Und es ist auch ehrlich gesagt ziemlich besorgniserregend, dass dieser neue Trailer keine großartigen Bewegungen drin stattfinden.
Jo.
Also, ne, das Höchste, was mal passiert, ist halt, dass sich ein Mund bewegt, dass sich mal Augen bewegen, irgendwie sowas.
Ja, das hört sich schon so an, als wäre die Produktion ziemlich, ziemlich chaotisch, ne?
Ja, also, da ist irgendwas hinten dran ziemlich schief gegangen, glaube ich. Ich bin nicht mal gespannt. Das hat schon so ein bisschen das Potenzial, sich als Vollkatastrophe herauszuweisen. Was ich natürlich nicht wünsche.
Nee.
Aber der neue Trailer macht auch nicht den besten Eindruck. Der sieht ehrlich gesagt so, er sieht halt an sich nicht schlecht aus, weil er jetzt an sich nicht unbedingt schlecht gezeichnet ist oder irgendwie sowas. Er ist halt simpler gezeichnet als so, wie es vorher aussah. Aber wie gesagt, dieser Trailer zeigt halt auch nicht großartige Bewegungen.
Ja, der zeigt auch nicht großartige Szenen.
Ja.
Also, da ist nichts drin, wo ich sagen würde, wie interessant. Das ist halt nur, ne, Fantasy.
Ja, mal sehen. Soll dann jetzt wohl im Juli kommen? Vielleicht? Werden wir mal sehen.
Okay.
Dann eine Sache, die im Internet auch für einiges für Gesprächsstoff gesorgt hat. Netflix hat das Opening bereits gepostet zum Devil May Cry Anime, der ja im April rauskommen soll. Und die frühen 2000er haben angerufen. Es läuft Rolling von Limp Bizkit.
Ja, und ich glaube, da ist noch mehr drin aus den frühen 2000er. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an Samurai Jack, die ganze Farb- und Atmosphäre und stilistischen Sachen da drin.
Ja, schon.
Ja.
Es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es funktioniert, ich finde, es passt. Es passt halt vor allem zu diesem sehr jungen Dante. Das könnte durchaus auch ein Dante sein, wo es auch noch vor Devil May Cry 3 spielt. So halt einer, der halt noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Und gerade dann würde ich sagen, passt das irgendwie? So einer, der so ein bisschen ein Angeber sein möchte. Und es sieht halt visuell auch wirklich cool aus. Also ich finde, das Opening sieht Hammer aus.
Ja, ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass sie die Nostalgia-Schiene fahren könnten. Aber ja, das Original Devil May Cry ist doch auch von 2001 oder 2002 oder so um die rum, ne?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, so um die rum, ja. Es ist auf jeden Fall, mich als Fan vom alten Anime erfreut schon mal sehr, 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 dass ein kleiner Shot drin ist, wo man das Eis sieht, was ja im alten Anime immer ist. Und ja, es ist jetzt so, dass Fred Durst in seinem Vertrag stehen hatte bei Videospielen, die auch in den 2000ern rausgekommen ist, dass wenn ein Lied von ihm, also von Limp Bizkit, in dem Spiel verwendet wird, dass er dann auch in dem Spiel drin vorkommen muss.
Okay, ja. Okay, fein. Aber das ist jetzt hier nicht ein Spiel, Gott sei Dank.
Wir hatten Fred Durst in 2 Wrestling-Spielen und in dem grauenhaften Fighting-Game zu Fight Club.
Boah.
Mich würde es jetzt halt interessieren, ob der da diese Verträge so formuliert, dass es generell auf alle Medien zutrifft.
Nee.
Und ob wir Fred Durst in Devil May Cry bekommen.
Ich meine, wenn er halt als Gastrolle irgendeinen Passanten seine Stimme leiht, dann soll es mir Schmutzpiepe sein.
Ja, sowas, also mehr würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt erwarten, aber das fände ich schon, ziemlich witzig.
Jo.
Und er macht ja Schauspielkram und sowas. Er kam ja erst letztes Jahr in I Saw the TV Glow, war er drin, was ein ziemlicher Kritikerliebling ist. Also, ich fände es schon wirklich witzig, wenn er da drin wäre. Ja, da, mal sehen, das sehen wir dann am 3. April, da kommt's dann raus. Ich bin super gespannt auf die ganze Serie.
Jo.
Dann, Zombieland Saga hat jetzt einmal bekannt gegeben, mehr Infos zu dem neuen Film. Es wurde ja vor einer Weile, ich glaube so kurz nachdem die zweite Staffel fertig gelaufen ist, 2021 war das jetzt schon wieder, ein Film angekündigt, der das Franchise weitertragen soll. Jetzt wird bekannt gegeben, dass 2025 der Film auch rauskommen soll. Und den Untertitel Yumiginga Paradise trägt.
Hm.
Jo. Mehr haben wir dazu jetzt auch noch nicht.
Jo.
Aber es kommen, die Zombies kommen dieses Jahr anscheinend wieder. Es ist mal ein Film zu einer erfolgreichen Anime-Serie von MAPPA, den MAPPA nicht in der Production Hell schmoren lässt und dann irgendwann cancelt.
Ach ja. Nur, ich glaube, der Trailer ist eine Mogelpackung, oder? Das ist einfach nur eine Szene aus der Serie, die sie da reinmachen.
Ja, das ist kein wirklicher Trailer für den Film. Das ist einfach nur die Bekanntgebung fürs Datum.
Na gut, okay.
Dann, wir haben noch ein bisschen I Was Reincarnated as the Seventh Prince. Da ist nämlich bekannt gegeben, die zweite Staffel soll im Juli laufen. Da kommt der kleine Junge wieder an den Start und sorgt für Ärger.
Ja, das ist eine Serie, die nur für Actionsequenzen da ist und krasse Zeichnungen. Es ist einfach nur, hirnloser Spaß und ich bin voll dabei.
bei Ocean Co. wird jetzt bekannt gegeben, dass die dritte Staffel erst 2026 kommen soll.
Jo.
Das heißt, dieses Jahr sehen wir erstmal nicht mehr davon.
Hm.
2023 lief ja die erste Staffel, 2024 die zweite. Aber 2025 muss dann erstmal, muss ohne Ushinoko rauskommen. Dann, der zweite, der Time I Got Reincarnated as a Slime-Film, gab es jetzt ein paar mehr Infos. Der soll nämlich im Februar 2026 in den japanischen Kinos starten, wird natürlich wieder bei 8-Bit gemacht und trägt den Untertitel Tears of the Blue Sea Arc. Also geht's wohl auf hohe See.
Ho, ho, ho. Ich glaube, die Filme habe ich noch gar nicht gesehen davon. Also die Serie bin ich aktuell. Mal schauen, ob ich das nachhole.
Wo wir schon gerade dabei sind, Fuse hat auch schon bekannt gegeben, der Autor von That Time I Got Reincarnated as a Slime, dass er die Light Novel-Reihe dieses Jahr enden möchte.
Ui.
Ursprünglich wollte er es auch schon mit dem 22. Volume. Das ist jetzt rausgekommen in Japan. Aber nach Gesprächen mit seinem Editor hat er gesagt, na gut, ich habe noch ein paar Ideen, ein bisschen was kann ich noch, ich wollte es jetzt hier noch nicht enden lassen und dann, wenn er sagt, dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich in Band 23 zu Ende gehen, weil er schreibt ja auch nur höchstens 2 Bände pro Jahr.
Im Moment kloppt es sich, ja okay, es ist auf erster Stelle der meistverkauften Light Novel aller Zeiten. Und die Tagebücher einer Apothekerin sind knapp hinten dran. Aber ja, das ist monströs, weil es gibt kaum einen, der ihm das Wasser reichen kann, was das angeht. Ne? Sowas wie Green Saga, das von 1979 bis 2024 lief, mit 150 Bänden. Das lief
noch so lange, crazy.
Das ist gerade mal bei 33 Millionen. Ne? Also da hat der andere noch mal ein Drittel mehr. der Slimer. Also ja, wenn der das zu Ende bringt, dann ist das schon ein Ding.
Das ist wie wenn Demon Slayer zu Ende geht.
Ha.
Ja. Und dann haben wir noch neue Infos zu Araiguma Kalkaldan, ein Spin-off zu Raccoon Rascal, wie der Anime im Westen heißt, ein alter World Masterpiece Theater Anime aus den 70ern, wo, ich glaube, das war vor nicht allzu langer Zeit auf jeden Fall, hatten wir die Info, genau, das war noch im Dezember, dass es ein neues Spin-off bekommen soll. Und als ich dann darauf gedrückt habe und das Bild gesehen habe, dachte ich mir so, was? Warte, was? die Raccoon Kalkal Force es geht jetzt irgendwie darum, dass die Kalkaldan eine Secret Society ist, die die Welt dominieren will. Und gleichzeitig ist es eine super beliebte Firma, die immer Platz 1 in den Beliebtheitsrängen der Firmenrankings irgendwie bekommt.
Okay.
Und die Mitglieder, die sind auch alle super krass so in der Gesellschaft gestellt. Nur es gibt eine Abteilung in Tama, da sind alle nicht so krass drauf, aber die Mitglieder wollen beweisen, dass sie doch was können. Und das sind unsere 5 Protagonisten-Raccoons, die auch alle man bewaffnet auf dem Poster sehen kann.
Ja, gerade eben hatte ich noch gedacht, das könnte irgend so eine verdammte Büroangelegenheit sein, eine Bürokomödie. Aber nein, sie haben Raketenwerfer und Kalaschnikows.
Was ist hier passiert?
Das John Wick-Universum ist drüber gelatscht.
Ich glaube nicht, dass das so in dem Buch steht. Raccoon Rascal, warte mal, von wann ist dieses Buch? 1963, Rascal, The Memoir of a Better Era, so hieß das Originalbuch. Das hatte dann gar nicht mal so einen langen Abstand gehabt, bis 77 die Anime-Adaption kam. World Masterpiece Theater. Aber ich schätze mal, das ist wie die anderen World Masterpiece Theater auch eher ein bisschen halbwegs ernstere Geschichte?
Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine Quatsch-Comedy war im Original. Aber vielleicht wollen die uns nur verwirren mit dem Poster. Wer weiß, ob es mal rauskommt. Erstmal abwarten.
Ja, das ist schon interessant auf jeden Fall. Ich meine, wenn es halt einfach ein paar Raccoons sind, die sich alle gegenseitig über den Haufen ballern, bin ich auch dabei.
Waschbär-Rambos.
Jo, dann kommen wir schon zum sonstigen Programm. Wir haben einmal die Zahlen fürs japanische Kinojahr 2024 von der Cinema Today und gerankt nach den Top 10 meistverdienenden Domestic-Filmen, also japanischen Filmen und den Top 10 meistverdienenden Kinofilm aus dem Ausland in 2024. Und in der Top 10 bei den Domestic-Filmen ist eigentlich fast alles irgendwie Anime. wir haben, ich glaube, 4 Live-Action-Filme. Ja. 4 Live-Action-Filme. Auf Platz 8 ist Till We Meet Again on the Lily Hell. Ist basiert auf irgendeinem bekannten Buch, hat auch schon mal eine Manga-Adaption bekommen. Mhm. Auf Platz 7 ist The Strange House. Das läuft die Manga-Adaption davon auch mittlerweile bei uns. Ist auch ein bekannteres Buch. Auf Platz 5 ist Last Mile. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Und auf Platz 3 ist der 4. Kingdom-Realfilm. Kingdom ist natürlich ein monströses Biest in Japan.
Ja, ein Wahnsinnsmarke.
Ja, und der Rest, die anderen 6 sind halt Anime. Platz 10, My Hero Academia, Your Next, der aktuelle My Hero Academia-Film. Platz 9, Doraemon, der Nobita's Earth Symphony. Auf Platz 6, dann Mobile Suit Gundam Seed Freedom.
Wow.
Auf Platz 4, Spy Family Code White.
Jo.
Auf Platz 2, und da kommen wir dann jetzt über die 10 Milliarden Yen auch schon, bei 11 mit 11,64 Milliarden Yen, Haikyuu The Dumpster Battle.
Mhm.
Und auf Platz 1, Detective Conan, The Million Dollar Pentagram mit 15,8 Milliarden Yen.
Ich meine, über 100 Millionen Dollar Einspielergebnisse in Japan, ja? Habe ich das richtig? Das ist ein Ding, meine Schnute.
Ja, das ist, also, in Yen selbst ist es mehr als der vorherige Platz 1 aus 2023. Da war es nämlich The First Slam Dunk mit 15,74 Milliarden Yen. Da war der Umrechnungskurs aber noch anders, da war der Yen noch stärker, also war das noch ein paar mehr Euro zumindest. Ja, die Foreign Films 2024 sind natürlich auch sehr viel, halt alle so die bekannten Filme, ne? Platz 10 Furiosa, dann haben wir Joker, haben in Japan dann wahrscheinlich, wenn ich mir die Zahlen angucke, mehr gesehen als in den USA. Ist ja da hart gebombt. Platz 8, Venom. Platz 7, Godzilla vs. Kong, The New Empire. Platz 6 ist Oppenheimer, weil das in Japan erst 2024 rausgekommen ist. Platz 5, Deadpool und Wolverine.
Nice.
Platz 4 ist Wonka. Und die ersten drei Plätze sind alles dann auch Animationsfilme mit Wish, Despicable Me 4 und Inside Out 2.
Ja, die mögen das natürlich auch sehr, die Japaner.
Jo. Hat aber natürlich bei weitem nicht das Geld gemacht, was Super Mario 2023 gemacht hat. Inside Out 2, der bestperformste Foreign Film, 5,36 Milliarden Yen. Und 2023 war Super Mario Bros. Movie 14,02 Milliarden Yen.
Jo.
Also 9 Milliarden mehr.
Dreifache fast, ja. Krasse Sache.
Dann sind auch wieder die Tokyo Animation Awards, also das Tokyo Anime Award Festivals gewesen. Die haben ihre Gewinner bekannt gegeben. Und einmal für die Fernsehkategorie hat Frieren gewonnen.
Jo, klar.
Dürfte niemanden überraschen. Und für die Filmkategorie Lookback. Das freut mich auch sehr. Ist immerhin mega geil. Dann in den Awards für den Personen-Awards hat das beste Screenplay gewonnen Hiroyuki Yoshino für den Gigi no Kitaro-Film, den neuen. Der Regisseur hat gewonnen Kiyotaka Oshiyama für Lookback. Und Animator-Category Tokyo Yatabe auch wieder für den neuen Kitaro-Film The Birth of Kitaro. Background, Coloring, Visual Category hat Mai Ichioka gewonnen, auch wieder für The Birth of Kitaro.
Meine Güte, das ist wichtig, den Film sehen. Heieiei.
Ja, danach habe ich auch Lust bekommen, als ich das gelesen habe. Und Sound Performance Kategorie hat Evan Call gewonnen für Frieren.
Ja, hat er verdient.
Ja, der Frieren-Soundtrack ist auch super. Aber die Japaner scheinen Narren gefressen zu haben an Birth of Kitaro. Der hat auch den Fanpreis gewonnen bei den bei dem Award-Festival. Der scheint ja irgendwie was zu sein, ne? Also, da wäre ich tatsächlich mal interessiert.
Yes.
Bisher war ich da nicht so interessiert dran, weil ich mit Kitaro nichts anfangen kann. Aber jetzt ist ja in Japan, oder ist die jetzt schon gelaufen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ja, die Erwachsenen-Variante, also dieser längere Cut mit brutaleren Szenen. Ich hoffe, das kommt auch noch irgendwie in den Westen. Ich glaube, Netflix wollte das machen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Ja.
Dann, die Info hatten wir eigentlich schon letzte Woche. Ich habe sie einfach vergessen, aber das können wir jetzt hier trotzdem nochmal erwähnen. One Piece bekommt Lego-Sets. In Zusammenarbeit mit der Live-Action-Serie aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum man das nicht einfach so hätte auch machen können, aber ja, Lego Group, Netflix und Tomorrow Studios haben sich zusammen hingesetzt und Lego soll dann jetzt kommen demnächst, irgendwann im Laufe dieses Jahres für die zweite Staffel von One Piece. Beziehungsweise erstmal, die sollen die Sets den East Blue Arc behandeln, was ja die erste Staffel von der Live-Action-Serie behandelt hat. Cool, I guess.
Ich schätze mal schon, das ist cool. Wenn ich dann auf YouTube ein Video vom Held der Steine sehe mit One Piece Figuren, dann ist meine Welt ist dann vollständig.
Dann, nach 35 Jahren haben die Pillows sich jetzt dazu entschieden, aufzuhören.
Phew.
1989 gegründet.
Ja.
was, ach, also 35 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit für so eine Band auch.
Mhm.
Sind ja natürlich vor allem bekannt durch den Fooly Cooly Soundtrack.
Okay.
Ja.
Für Anime-Fans sind sie dafür
für Anime-Fans,
bekannt.
Aber, ja, für Anime-Fans. Ja. Für den Fooly Cooly Soundtrack haben natürlich auch ein bisschen was abseits davon gemacht, ne? Für die anderen Fooly Cooly Sachen die Musik noch gemacht, aber auch in Beck waren sie, hatten dazu auch zum Beispiel einen Auftritt in der Serie selbst, was ziemlich cool war. Für Moonlight Mile haben sie, glaube ich, eines der Openings gemacht. Ahiro no Sora, Basketball-Anime, haben sie ein Opening gemacht und auch für Lucifer and the Biscuit Hammer. Aber ja, jetzt hatten sie zuletzt noch mal irgendwie eine Tour und da haben sie dann am Ende gesagt, wir werden jetzt aufhören und anscheinend wollen ein paar davon so alleine weitermachen, aber als Band wird es die jetzt nicht mehr geben.
Das ist natürlich schade, da geht eine Ära zu Ende, aber, oh, ich muss mal nachgucken, in den 35 Jahren haben die sehr viel Musik gemacht.
Naja.
Also, sie werden wohl noch sehr lange ein Name bleiben, ne?
Das denke ich auch. Und es ist ja, also Alternative Rock ist total mein Ding. Ich mag vieles von dem, was sie gemacht haben. Halt vor allem nur mal vieles, was sie für Fooly Cooly gemacht haben.
Jo.
Ja. Irgendwann reicht's auch mal. Würde, glaube ich. Sind ja jetzt auch schon älter. Dann, wenn sie das jetzt 35 Jahre gemacht haben.
Jo.
Dann, das fand ich auch ganz spannend, Bandai Namco hat angekündigt, dass sie den ersten interaktiven Store in New York öffnen werden, schon am 28. Februar, der Japan Village geöffnet wird in New York. Wer also aus irgendeinem Grund in nächster Zeit nach Februar mal im Vierten Reich drüben ist, kann ja da mal vielleicht vorbeischauen. Das soll nämlich ein großer Laden werden, wo, ja, es alles mögliche an Bandai Namco Sachen eben drin gibt. Es gibt einen Bandai Candy Official Shop. Es sind da Süßigkeiten, okay, dann nach den Bandai Namco Marken, ich weiß es nicht. Aber es gibt auch den Bandai Spirits Shop. Da sind dann halt die ganzen Gunpla und sowas zum Beispiel drin. Es gibt einen Gachapon Shop. Na, da kann man schön an den Gacha-Automaten drehen. Ja, es gibt halt einen Namco-Shop, da wird es dann sicherlich irgendwie die Retro-Marken und sowas irgendwie geben. Für One Piece Card Game gibt es eine eigene Abteilung, für Pac-Man gibt es eine eigene Abteilung, für Tamagotchi gibt es eine eigene Abteilung. Das klingt ganz cool tatsächlich. In England haben sie schon ein paar von diesen Läden veröffentlicht, 6 Stück. In Japan gibt es davon halt auch ein paar. Und ja, genau, 8 Stück gibt es davon in Japan. Und es wäre eigentlich ganz cool, wenn sie sowas jetzt, wo sie es auch mal in den USA ausprobieren, auch noch in andere Länder bringen würden.
Ich erinnere mich gerade so an andere Markengeschäfte, wie zum Beispiel der Virgin Store, als es das noch gab, ne? Mit dem massenweise Platten und Kram, das ganze Label. Aber natürlich erinnert es mich auch an so Sachen wie halt Disneyland, ne? Wenn die große, naja, was heißt groß? Wenn der Konzern seine Marken sozusagen groß anbietet, in seinem eigenen Hause. Ja, von mir aus. Mach dir mal.
Ja, da gibt's bestimmt was Cooles für die Nerds da drin zu haben. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie dieses interaktive Element angeblich funktionieren soll. Es soll eine Interactive Retail Experience sein. Whatever that means. Aber ja. Dann, wir hatten es beim letzten Mal schon mit irgendeinem Service, ich glaube von Kadokawa war das, in einem Webtoon-Service, den sie aufgehört haben.
Ja.
Und jetzt hat Webtoon/Wattpad angekündigt, dass sie Yonder einstellen werden zum 31. Juli hin. Yonder, ja, ist im Prinzip Wattpad für Weeps. Also, dort gab es vor allem englische Übersetzungen von südkoreanischen Webnovels, unter anderem The Remarried Princess, wo es auch, dann Webtoon-Animationen zu gibt. Und viele andere koreanische Webnovels, die sind da auch alle gelaufen und übersetzt worden, aber anscheinend konnte man auch irgendwie eigene Sachen einreichen, beziehungsweise vielleicht ist es auch irgendwie dann moderiert worden. Und es gab auf jeden Fall auch englische Originals auf Yonder. Und ja, jetzt haben Webtoon und Wattpad halt bekannt gegeben, dass sie es einstellen werden in Zukunft. 2022 ist die App erst gestartet worden. Aber sie möchten sich darauf konzentrieren, dass das Lesen sozusagen im Business bei Wattpad bleibt.
Ja, die wollen sich nicht irgendwie die Leserschaft teilen, aufteilen in kleine Bröckchen. Ich schätze mal, das ist so eine Kontrollsache. Ist komisch, ich habe Wattpad kennengelernt als eine Fanfiction-Seite.
Ja, also ich dachte auch, ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage halt auf der Seite ist, ne? Aber die sind ja mittlerweile auch ein großes Produktionshaus. Also die machen ja mittlerweile auch eigene Filme zu diesen Werken auf Wattpad. Teilweise zu Fanfictions, nur dass sie dann halt die Fanfiction-Elemente rausnehmen.
Ach jo.
Ja. Bookwalker, Duango und Kadokawa Connected werden zusammengeschlossen, hat Duango angekündigt, zu einer Firma und die Überlebende davon ist Duango. Die anderen beiden, Bookwalker und Kadokawa Connected, werden im Prinzip aufgelöst. Bookwalker dürfte vielleicht auch dem einen oder anderen im westlichen Bereich des Bookwalker Global einem was sagen. Da kann man ja digitale Manga sowohl auf Japanisch wie auch auf Englisch kaufen von Kadokawa, beziehungsweise auch Light Novels. Und in Korrespondenz mit Anime News Network hat Bookwalker Global gesagt, dass sich da am Bookwalker Global Store erstmal nichts ändern soll im Resultat von diesem Merger. Aber am 1. April werden die japanische Seite von Bookwalker und Kadokawa Connected aufgelöst. Kadokawa Connected war eine Firma, die sich auf Informationstechnologie und Cloud-Services und sowas konzentriert hat. Und ja, Bookwalker nun mal eben für den virtuellen Vertrieb von Manga und Büchern. Und Duango ist halt eine große Marketingfirma von Kadokawa. Ja.
Ja, sag mal, im Endeffekt, die kommen doch alle von Kadokawa, oder?
Ja.
Also, so einen großen Unterschied macht's dann nicht, ne? Das ist manchmal schwer zu überblicken, was für da so ein riesiges Netz ist zwischen den einzelnen Unter- und Tochterfirmen dieser großen Konzerne, ne? Und wenn sie jetzt alles in einen Topf schmeißen, macht es ja keinen Unterschied. Es ist ja nicht so, als ob sie irgendwie lauter kleine Leute aufgekauft hätten, um sich dann irgendwie eine Monopolstellung zu holen. Es ist einfach nur so, ja, wir wollen das nicht mehr so einzeln machen, sondern alles zusammenschmeißen, damit es vielleicht einfacher ist.
Genau, also das sind auch jeweils Firmen, die von Kadokawa gegründet worden sind. Und ich schätze mal, für die KonsumentInnen wird sich da halt nichts ändern. Ja, es werden halt höchstens ein paar Leute ihre Jobs verlieren.
Ja, so wie das immer ist, dieser Unsinn. Aber wenn ich mir das vorstelle, wenn jetzt zum Beispiel Amazon 3 unterschiedliche Streaming-Dienste hätte, dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn sie es zusammenlegen würden.
Ja.
Ja.
Und dann, wir hatten beim letzten Mal über den großen Fuji-TV-Skandal gesprochen. Und jetzt ist etwas Außergewöhnliches passiert. Denn infolgedessen lief am 2. Februar die erste Folge von Sazae-san ohne Werbung, beziehungsweise ohne Sponsoring in über 14 Jahren. es gibt ja immer in der Mitte von Anime, gibt es ja meist oft, also es gibt manche Anime, die machen das jetzt nicht direkt, es gibt manche, die haben diese Midcards, wo dann zwischen den Midcards die Werbung läuft oder das Sponsoring. Das bei den Simulcasts heutzutage ist sowas ja gar nicht mehr drin, aber wenn man früher noch über Fansubs oder sowas in Anime geschaut hat, dann kennt man ja vielleicht noch dieses kurze Sponsoring-Ankündigung am Anfang und so.
Ja, ja, das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, ne? Der Regisseur wird nicht als letztes genannt, nein, der Sponsor bekommt den letzten, ne? Das letzte Wort bei der Vorstellung.
Und Zsasza Jeçan hat halt auch so eine Mid-Roll, wo das auch in der Serie selbst von angekündigt wird, was eigentlich auch gut ist, weil das ist ja eine Serie auch für die ganze Familie, das heißt auch für Kinder, so ist es auch auf dem, in dem Sinne gemacht, dass auch Kinder verstehen, dass jetzt Werbung läuft.
Mhm.
Aber ja, dann kommt halt dieses Segment, wo Sasae ihre Hand auf den Monitor zeigt, um jetzt zu demonstrieren, hier kommen jetzt unsere Sponsoren, und dann läuft einfach nur die Hauskatze durchs Bild. Also, da ist schon Arges am Dampfen. Das sieht nicht gut aus für Fuji TV. Wenn das TV-Monster schlechthin, das, was jede Woche die größten Einschaltzahlen im japanischen Fernsehen hat, Sasae-san, wenn da dann die Sponsoren wegfallen, sogar.
Das ist brutal, ja, da ist Krisenstimmung.
Ja. Das ist, müssen sie sehen, wie sie sich davon irgendwie wieder erholen können. Aber ja, es lief halt nur diese Katze, wie sie durchs Bild kommt, und danach liefen zumindest noch zwei Spots für Fuji TV eigene Produktion, aber halt keine Werbung direkt, also jetzt nichts für irgendeine andere Firma.
Irgendwie ist das lustig. Der durchschnittliche Fernsehschauer wird sich wahrscheinlich freuen. Ah, keine Werbung.
Ja, nice. Stimmt. Aber für so ein Unternehmen ist das natürlich nicht so gut.
Nee.
Gut. Wir haben's an der Stelle.
Hm.
Da sind wir schon wieder fertig hier. Das ist mal eine schöne, knappe, kurze Episode heute.
Ah, wunderbar. Brauche ich auch mal wieder.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Mats und mir hören wollt, es gibt jeden zweiten Mittwoch Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es dann noch Rolling Sushi. Da geht es um die Nachrichten aus Japan. Wir sind raus für heute. Tschüss.
Ciao.